Sonntagmorgen und natürlich sind noch ganz viele Menschen in der Stadt, Schulferien hin oder her. Schönen guten Morgen, Bischof Christian Stäblein.
Guten Morgen, lieber Herr Wittke. Und letztlich ist doch jeder Sonntag so ein bisschen wie ein Kurzurlaub, oder?
Ja.
Oder ein regelmäßiger Ferientag, jede Woche einmal. Man könnte es jedenfalls so sehen.
Das finde ich eine sehr gute Perspektive. Dann lassen Sie uns loslegen.
Sehr gerne. Wir feiern Gottesdienst. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig und der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
So viele Menschen sind nicht von den Schulferien abhängig und planen ihren Urlaub ganz unabhängig davon. Aber trotzdem hat man doch irgendwie das Gefühl, es verändert sich schlagartig etwas in der Stadt. Ne? Der Straßenverkehr nimmt ab, die Baustellen nehmen weiter zu, wobei noch weiter geht kaum. Und irgendwie wird es schon ruhiger in der Stadt, oder? Oder bilde ich mir das nur ein? Wie geht's Ihnen?
Nee, ich finde das ganz genauso. Es legt sich mit der Zeit im Sommer eine Ruhe über diese Stadt, dass ich viele Berlinerinnen und Berliner immer mal wieder sagen höre, im Sommer bin ich eigentlich besonders gerne hier. Ja. Urlaub kann man auch woanders und wann anders machen, aber in dieser Zeit ist es so schön, weil entspannter auf den Straßen, aber ich denke vor allem in den Köpfen. Die Stadt, die niemals schläft, wie ja, glaube ich, die Werbung eine ganze Weile hieß, diese Stadt gibt sich dann lockerer. Und das ist so wichtig für unser Leben, dass es diese Zeiten, diese anderen Zeiten gibt. Ferien und Feste haben ja ganz viel miteinander zu tun. Oder man könnte auch sagen, früher waren Feste das, was wir als Ferien empfinden. Man hört ja auch derselbe Wortstamm. Und damit ist genau das auch gemeint. Eine andere Zeit, eine Auszeit, eine Unterbrechung, in der sich eine ganz andere Stimmung einstellt. Ich genieße das in Berlin.
Ich auch. Und den Slogan, die Stadt, die niemals schläft, hat, glaube ich, New York von Berlin geklaut, nicht?
Ja, sehr genau. Schön.
Oder war es umgekehrt? Egal. Sie erzählten am letzten Sonntag auch etwas von Urlaubsseelsorgern und Autobahnkirchen. Und es ist ja wirklich so, ne? Im Urlaub, wenn Sie da an einen schönen Ort kommen, dann werden auch die Kirchen von den Menschen besucht, die sonst Sonntag in ihrer Heimat vielleicht nie oder nur selten in die Kirche gehen. Wie kommt das eigentlich?
Ich glaube, es ist dann die Zeit für diese... Ja, wir nennen sie die spirituellen Fragen, die unser Leben ausmachen, die geistlichen Fragen. Was will ich mit meinem Leben? Was wollen andere von mir? Ist es das, was ich auch will? Was will Gott von mir? Was ruft mich? Wohin zieht es mich? Würde ich lieber ganz anders leben wollen? Oder ist es genau richtig so, dass das sind ja wichtige Fragen, die ich mir aber sinnvollerweise nicht jeden Morgen stellen kann. Dann wird es mit dem Alltag doch ziemlich schwierig, aber zwischendurch. Da soll dafür Zeit sein. Und wenn es das dann ist, so wie jetzt, dann ist es ja auch gut. Ich kann darüber mit Menschen reden, mit Freunden, Freundinnen oder eben auch mit Seelsorgern. Vielleicht ist da auch eine Trauer, die ich nicht loswerde, etwas, das mich immer müde macht im Alltag. Vielleicht spüre ich endlich wieder, woher ich Kraft bekomme oder wie gut es tut, einfach eine Pause zu haben. Und das nehme ich mir dann öfter vor, auch für den Alltag. Vielleicht einfach ein Gebet zwischendurch, die spirituellen Fragen.
Wenn Sie sagen, das ist jetzt die Zeit, heißt das im Umkehrschluss so, in unserem alltäglichen Leben haben wir nicht genug Zeit, um uns für so etwas Geistliches zu öffnen oder intensiver damit zu beschäftigen? Oder nehmen wir uns einfach nicht die Zeit dafür?
Na, ich glaube, diese Fragen, die geben Kraft, aber sie können natürlich auch stören im Alltag und nehmen dann Kraft. Urlaub ist ja auch nicht nur, dass alles schön ist. Es ist auch die Zeit für Konflikte. Auch das ist wichtig. Manche Menschen sind sehr enttäuscht, wenn sie denken, das werden jetzt die schönsten Wochen des ganzen Jahres. Und dann ist erstmal nur Streit. Ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen, aber ich glaube, es ist wichtig, Klärungsprozesse sich auseinandersetzen, sich gegenseitig auch mal zumuten. Am Ende gibt das wieder Energie, während die ständige Verdrängung ja die Energie zieht. Aber erstmal muss eben Zeit sein, auch für Streit mit Gott. Warum ist die Welt so, Gott, wie du sie gemacht hast und die Dinge so geworden, wie sie geworden sind? Endlich ist mal Zeit, auch mit ihm darüber ins Gespräch zu gehen. Ich glaube, das hilft uns sehr, wenn wir das auch nicht falsch idealisieren, sondern uns die Zeit dafür nehmen.
Ich glaube, das ist die richtige Erwartungshaltung auch an diese Urlaubszeit. Haben Sie sich als Kind, Herr Bischof, im Urlaub mit den Eltern eigentlich auch schon immer dann für Kirchen interessiert oder war Ihnen da auch mal langweilig?
Ja, ich habe das gar nicht geschätzt, wenn es im Urlaub um Kirchen ging. Nein, nein. Ja, aber zum Glück haben meine Eltern das auch nicht sehr extensiv betrieben, als ich klein war. Da durfte einfach Strand sein, Burgen bauen, Volleyball spielen, wo ich übrigens auch wirklich nicht gut war. Aber trotzdem schön. Nein, Urlaub auch als Kind ist für mich mit wirklicher Auszeit verbunden. Erholen, an Regentagen spazieren gehen. Also weder ständig Bildung, auch nicht diese Abenteuernummern, die manche ganz gerne im Urlaub haben. Obwohl beides auch sehr schön ist und sehr erholsam sein kann. Bildungsurlaube können extrem erholsam sein. Aber man möge es dann auch bitte so empfinden. Also nicht die Kirchen aus dem Reiseführer abarbeiten. Das, finde ich, ist keine Erholung.
Was für einen Sonntag haben wir heute eigentlich? Ich bin jetzt wirklich raus. Ist es der 5. nach Trinitatis oder doch schon der 6.? Und was ist die Überschrift?
Ja, es ist schon der 6.
Ah, doch, der 6.
So schnell geht das immer, ja. Und es ist der Sonntag, der sich in besonderer Weise um Taufe dreht. Also, oder sagen wir anders, um den Lebensbund, den Bund Gottes, den er mit uns, mit seinen Menschen, auch mit seinem Volk hat. Da gibt es intensive Texte. Eigentlich für die Predigt heute vorgesehen ist ein Text aus den Briefen der frühen Christenheit, dem 1. Petrusbrief. Und da geht es um Worte über diesen Bund der frühen christlichen Gemeinden mit Gott. Ganz schön dort das Bild über die Gemeinden als lebendige Steine, die diese Gemeinden sind. Ich denke dann sofort an die Schönheit von Steinen und wie Menschen sie in ihren Urlaubsorten sammeln und wie doch jeder auch wieder anders ist und ganz lebendig werden kann. Aber ich will trotzdem gleich, Sie haben es schon geahnt, Sie gucken schon so, ich will heute einen anderen Text lesen, einen, der ganz oft bei Taufen vorkommt und der aus dem ersten, dem Alten Testament kommt, einer der beliebtesten Taufsprüche ist.
Oh, da bin ich jetzt aber gespannt, was dabei rauskommt bei diesem Ranking. Wissen Sie eigentlich, woher die Tradition kommt, wenn wir schon so bei Urlaubsthemen sind, Herr Bischof, dass auf Hotelzimmern in der Schublade eine Bibel liegt? Also früher war das zumindest so. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr so genau, ob das heute auch immer noch so ist.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich müsste auch erst nachforschen. Die Bibelgesellschaft, also der Verein, der sich immer dafür einsetzt, dass die Bibel möglichst viel verbreitet ist, der hat auch viel dafür getan, dass die in den Hotelzimmern liegt. Da sammeln wir manchmal in den Kirchen an einem Sonntag. Ne? Da werden ja dann so die Kollekten, die Gelder gesammelt. Da sammeln wir auch dann für die Bibelgesellschaft, dass die Bibeln eben dorthin verschenkt werden. Ich finde das immer wieder schön und berührend, wenn man allein im Hotelzimmer ist und man sucht noch was zu lesen oder fühlt sich womöglich auch gerade sehr allein und dann ein Psalm, einfach einen Psalm oder eine biblische Geschichte lesen, das tut sehr gut. Es ist, ich stimme Ihnen dazu, es ist eine wirklich gute Tradition, die leider abnimmt, also jetzt das mit den Bibeln und den Hotelzimmern, nicht das Lesen von Psalmen.
Wenn man heute die Hotelbibel aufschlagen würde, welche Stelle sollte man da besonders beachten? Wie ist die Bibelstelle von heute?
Ja, der große Prophet Jesaja im 43. Kapitel. Also das ist ja ein ganz großes Buch, dieses Jesaja-Buch im ersten, im Alten Testament. Man spricht da ab Kapitel 40 schon von dem zweiten Jesaja. Also das vermutlich noch einer war, der eben unter diesem Namen prophezeit hat, damals dann mit den Menschen im Exil. Und da im 43. Kapitel, da steht Folgendes. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich gebe Ägypten für dich als Lösengeld, Kusch und Seba an deiner Statt, weil du teuer bist in meinen Augen und herrlich. Und weil ich dich lieb habe, gebe ich Menschen an deiner Statt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen, zum Norden gib her und zum Süden halte nicht zurück. Bringe her meine Söhne von fern und meine Töchter vom Ende der Erde. Alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe.
Das war jetzt wirklich witzig, Herr Bischof, weil als Sie vorhin sagten, eine der beliebtesten Bibelstellen, dachte ich so bei mir, oh verflixt, wir hatten noch vor, glaube ich, jetzt zwei Sonntagen irgendwie meinen Bibelspruch für die Taufe und ich dachte schon wieder, oh, ich kann mich schon wieder nicht mehr so richtig dran erinnern, welcher das ist. Und dann haben Sie es vorgelesen hier und dachte ich, das war er doch, das ist er doch, fürchte dich nicht, ich habe dich, also und bei deinem Namen genannt, das ist mein Taufspruch.
So ist es. Und deswegen
Sie erinnerten das noch
jetzt? Ja, ich habe das erinnert, weil ich weiß, wie wir darüber geredet haben. Und ich dachte, das ist doch schön. Heute ist er wirklich dran. Also er ist unter den Texten, die zu diesem Sonntag gehören. Und das ist, weil ich gesagt habe, es geht an diesem Sonntag um Taufe. Es wird auch eine Taufgeschichte aus dem Neuen, aus dem Zweiten Testament erzählt. Aber es wird eben auch an diesen ganz alten Bund Gottes erinnert, den er mit seinem Volk Israel macht. Gerade als das Volk in der Not ist, deswegen kommen diese ganzen Sätze dazu, nicht? Wenn du durch Wasser gehst, sollst du nicht ersäufen. Wenn du durch brennende Flammen gehst, sollst du nicht versengen. Ich finde, dieses Bild, das zeigt also durch die tiefsten Täler, geht Gott mit an dieser Stelle und gerade auch durch diese Naturbilder so stark gemachten Emotionen, finde ich jedenfalls an diesem Punkt, wenn ich dann auf mein und unser Leben gucke. Also, ich kann das schon gut verstehen und dann immer wieder dieses Bild mit dem Namen. Du hast mich bei meinem Namen gerufen, du bist mein. Also, es gibt auch einen Satz in der Bibel, ich will den mal noch dazu stellen, der heißt, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das ist übrigens auch ein ganz beliebter Taufspruch und der passt für mich genau dazu. Gott ruft diesen Namen und er schreibt ihn für uns in den Himmel.
Ich fand jetzt auch schön die Langfassung sozusagen, die Maxi-Single, die Maxi-Bibelstelle davon zu hören, dass es nochmal weitergeht, weil ich kannte nur die zwei ersten Zeilen davon und das jetzt nochmal eingebunden zu hören. Ich weiß noch, als wir das letzte Mal drüber sprachen, hatte ich so ein bisschen ein Thema damit, du bist mein, dass das so ein bisschen, Sie haben es jetzt sehr schön, sehr liebevoll auch so vorgetragen, dass das sehr beschützend rüberkommt. Ich frage mich heute eher so von diesem Gefühl her, wie kann ich diesen Bund tatsächlich spüren, wenn es mir schlecht geht, wenn ich dann doch die Sorge habe, es wächst mir alles über den Kopf und ich ersaufe in Problemen.
Und ich finde, da ist gerade die, wie haben Sie es so schön genannt, Maxi-Version jetzt auch nochmal eine Hilfe, denn dann wird deutlich, dass das ja zunächst einmal ein Wort ist, ein Text ist, der an ganz Israel gerichtet ist, also an ein Kollektiv. So fängt es ja auch an der Stelle, dass er sagt, fürchte dich nicht, ich bin der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gemacht hat, Israel. Das ist ja immer dann die Anrede an dieses Kollektiv und so bleibt es dann auch. Ich will deine Töchter und Söhne sammeln, ich will also die Gemeinschaft wiederherstellen, ich will euch wieder zusammenbringen an eurem Ort und ich glaube, dass dieser Bund zunächst einmal einer ist, der einer Gemeinschaft gilt und mit dieser Gemeinschaft geschlossen ist. Eben auch den frühen Gemeinden und der Kirche, uns allen immer wieder in dieser Tradition, dem Volk Israel und diesem Volk Gottes folgend, dass dieser Bund einer ist, der uns zusammenführt und dann in dieser Gemeinschaft auch durch die anderen spüren lässt, dass wir mit Gott verbunden sind. Weil wenn das jetzt nur so eine Individualgeschichte wäre, dann wird die Frage, die Sie stellen, wie soll ich denn eigentlich spüren, dass Gott tatsächlich bei mir ist, wenn es mir ganz schlecht geht, dann wird diese Sache ja viel schwerer, als wenn mir immer wieder deutlich wird, das ist etwas, wo wir zusammen auf dem Weg sind und wo Gott mir immer wieder Menschen an die Seite stellt und gestellt hat, die dann in diesen Hinweis auf Gott, in dieses Gotteslob einstimmen, die für mich da sind, so wie ich für die da sein kann. Und in dieser Begegnung ist Gott dann auch zu Hause. Ich finde, dass wir oft diese Reihenfolge heute in unserem Leben so umdrehen. Ne? Wir sehen erstmal nur uns und dann gucken wir nochmal, wo andere sind. Und der biblische Gedanke ist an dieser Stelle genau umgekehrt. Erstmal sehen wir die Gemeinschaft und durch die Gemeinschaft sehen wir dann auch jeden und jede, die in dieser Gemeinschaft lebt und natürlich nochmal ein ganz eigener Mensch sein soll. Deswegen ist das Du ja auch wiederum so großartig dabei, dich habe ich gerufen, dich, der du aber nicht allein bist. Wir sind im Grunde wieder beim Hotelzimmer. Ja, also selbst wenn ich da mit der Bibel allein bin und einen Psalm lese, bin ich dann ja gerade nicht allein, sondern ich bin mit all den Menschen verbunden, die diesen Psalm auch lesen, gelesen haben, vor einem, zwei Jahrtausenden gelesen haben, in einem oder zwei Jahrtausenden lesen und die ich für mich mithören kann, mitspüren kann, dass sie an meiner Seite sind, so wie ich an ihrer Seite bin, wenn die in einem anderen Hotelzimmer oder, weil sie es gesagt haben, in einer Kirche, die ich im Urlaub mir angucke und dann natürlich noch mehr spüre, dass diese Sätze da immer und immer wieder gesprochen sind, in den Wänden hängen, auf den Büchern draufstehen. Manchmal steht dieser Satz auch über dem Torbogen oder über der Chorraum vorne in der Kirche oder mindestens am Taufstein drauf. Und immer erinnert er mich daran, dass das nichts ist, was ich alleine habe, sondern was ich mit anderen Menschen teile, weil die anderen Menschen mit mir die Ströme des Wassers, die sengenden Flammen, meine Tiefen und meine Höhen teilen.
Auf jeden Fall nehme ich da auch dann eine Erfahrung mit aus der vergangenen Woche vom Donnerstag. Da war ich nämlich dabei, als ein Segensbuch mit dem Titel Ein Segen für die Stadt vorgestellt worden ist. Und da ging es auch darum, dass ich für andere Menschen ein Segen sein kann und Menschen für andere ein Segen sein können. Und diese Bibelstelle, so wie sie gesprochen ist, fürchte dich nicht, klingt für mich auch so ein bisschen wie ein Segen. Es kann auch eine Segnung sein, oder?
So ist es. Und Jakob und Israel, die an dieser Stelle angesprochen werden als Gottes Volk, werden ja dann auch zum Segen für alle anderen. So ist es an dieser Stelle gedacht. Es ist im Grunde wie, weil wir jetzt heute bei den Urlaubsbildern sind, wie Wellen, die sich immer weiter ausbreiten auf dem Meer oder auf dem See, an den man fährt. Und dann wird da ein Steinchen wie ein Wort hineingeworfen. Und von da breitet sich das gute Wort aus und breitet sich der Segen aus.
Wenn ich in den Urlaub fahre, in ein fremdes Land, erst recht, wenn es weiter weg ist, dann muss ich mich, Herr Bischof, immer bewusst dagegen stemmen und dagegen anarbeiten, dass ich nicht schon vorher traurig werde, dass hinterher ich abreisen muss und diesen Ort vielleicht niemals mehr wieder sehen werde. Deshalb mache ich auch so viele Fotos, um die Erinnerung aufrechtzuerhalten. Also wir kommen zur Fürbitte, die sich heute, wenn es nach mir gehen möge, auf all die bezieht, die eine Reise unternehmen und dass sie wohlbehalten hinkommen und dann auch wieder zurückkommen mögen.
Gott, wir danken dir für die Zeit, die du schenkst, für die Wege, die du mit uns gehst, für den Aufbruch und das Zurückkommen. Wir bitten dich, sei mit uns in den Zeiten von Urlaub und Auszeit. Lass uns genießen, dass es anderes gibt als das, was wir kennen. Lass uns neugierig bleiben auf das Leben und schenk uns den Blick für das, was auch da, wo wir hinfahren, ist an Herausforderungen, dass wir nicht naiv sind. Es ist deine Welt. Gott, wir bitten dich für das Miteinander in den Urlaubszeiten, dass es Unbeschwertes gibt für groß und klein und dass wir mit den Schwernissen und Hindernissen auch gut zurechtkommen. Zeit geben, Zeit lassen. Gott, für die, die keinen Urlaub haben, weil sie krank sind, bitten wir, dass sie deine Nähe spüren. Und für die, die bleiben, weil sie arbeiten wollen oder müssen, dass sie Sinn und Kraft mit dir erleben. Dank für alle, die da sind und ermöglichen, dass andere wegfahren. Wir danken dir, Gott, und bitten, segne unsere Zeiten, segne diese Zeit mit Gipfeln und Leuchttürmen, mit Tälern und Dunklem. Segne auch das und segne uns.
Amen. In der Urlaubszeit werden wir wieder viele fremde Orte und neue Menschen kennenlernen, die meisten nur flüchtig, aber sie werden bei uns manchmal einen lebenslangen Eindruck hinterlassen. Und gerade wenn die Menschen dann nett und freundlich zu uns sind, auch in den Momenten, in denen sie uns eben nicht gleich ein Souvenir andrehen wollen, sondern ehrlich gastfreundlich sind, dann ist das doch auf jeden Fall ein Segen.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Frankreich haben wir ja noch geschlagen bei der Fußball-EM, das deutsche Team. Aber dann vergangenen Mittwoch rausgeflogen gegen Spanien. Schon ziemlich bitter, so 5 Minuten vor Ablauf der Nachspielzeit. Dann wäre es eigentlich ins zum Elfmeterschießen gekommen. Haben Sie es gesehen, das Spiel?
Ich habe es gesehen,
ja. Ich auch. Also es war schade, ne? Es war knapp.
Es war sehr schade. Schade, dass Sie heute Abend jetzt nicht dabei sind. Das wäre ja schön gewesen heute im Finale.
Was mir aber so richtig doll hängen geblieben ist und im Herzen mich bewegt hat, war eins der bemerkenswertesten, schönsten, muss ich sagen, Interviews, die jemals oder seit langem am Spielfeldrand geführt worden sind, von beiden, nämlich der Reporterin Lea Wagner und von unserer Torhüterin Ann-Kathrin Berger, direkt nach dem Spiel. Hören wir noch mal rein.
Ja, gern. In der 114. Minute war es dann Aitana, der das Tor gemacht hat für Spanien. Sie hatten davor extrem starke Paraden, 7 an der Zahl. Wäre der haltbar gewesen aus Ihrer Sicht?
Ja, dann nehme ich auch die Schuld auf mich. Die kurze Ecke muss zu sein, ganz klar. Und deswegen bin ich umso enttäuschter von mir selber. Da kann ich noch so viele Paraden machen, aber der hätte einfach meiner sein sollen. Und deswegen tut es mir unfassbar leid, also für die Mannschaft. Nicht mal für mich, sondern für die Mannschaft, weil die haben wirklich alles gegeben.
Ich will Ihnen noch sagen, Deutschland wäre nicht mehr im Halbfinale gewesen ohne Ihre Parade im Viertelfinale gegen Frankreich. Also das als aufbauende Worte.
Oh, mir geht das richtig nahe. Also weil beide so toll reagiert haben. Also die Frage sehr direkt, aber freundlich gestellt. Und dann, dass Ann-Kathrin Berger so gar nicht irgendwie drumherum redet oder irgendwelche Ausreden sucht und sich nicht in den Vordergrund stellt, sondern sagt, ja, das nehme ich auf meine Kappe und so. Und dann aber auch, dass die Reporterin anschließend noch ein freundliches Wort übrig hat für sie und sagt, Mensch, wenn sie nicht so viele Paraden vorher schon gehabt hätten, dann wären wir nicht mal in dieses Halbfinale gekommen. Das ist irgendwie toll.
Sehr beeindruckend. Ich habe das auch schon so empfunden am Mittwoch und ich finde es sehr beeindruckend, dass jemand, die ja doch so unglaublich gehalten hat gegen Frankreich, aber auch gegen Spanien nochmal, dann auch so eindeutig und selbstkritisch und so einen Satz wie, ja, das ist mein Fehler, hören wir ja nicht so oft.
Und man spürt ja auch wirklich an, dass das kein Understatement ist jetzt irgendwie so.
Das meint sie so.
Und das sagt sie so. Und das fand ich wirklich, aber auch von beiden, sehr respektvoll, richtig klasse, sehr angenehm.
Und da sieht man doch nochmal, das gilt ja für uns alle, das Eingestehen von dem, was uns auch nicht gelingt, macht uns ja nicht klein.
Erst recht, wenn dann eben auch so mitfühlend darauf dann auch von anderen dann wieder reagiert wird.
Nein, das macht uns eher groß.
Kommen Sie mit Grüße, mit Respekt durch den heutigen Tag und durch die nächste Woche.
Eine frohe, eine gesegnete und wenn es denn ist, auch eine schöne Urlaubswoche wünsche ich Ihnen.